Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König, der König Salomo. Mein Herr, begann die eine, wir beide wohnen zusammen im selben Haus und vor einiger Zeit hatte ich in diesem Haus ein Kind bekommen. Nur zwei Tage nach mir bekam auch diese Frau ein Kind. In dieser Zeit waren wir ganz allein im Haus, niemand war bei uns. Eines Nachts legte sie sich versehentlich im Schlaf auf ihren Jungen und erdrückte ihn. Als sie es merkte, stand sie mitten in der Nacht auf, nahm mir meinen Sohn aus meinen Armen, während ich fest schlief. Mir legte sie den toten Jungen in die Arme und nahm mein Kind zu sich. Als ich morgens aufwachte und meinen Sohn stillen wollte, merkte ich, dass er tot war. Sobald es hell wurde, sah ich ihn mir genauer an und was entdeckte ich? Es war nicht der Junge, den ich geboren hatte. Nein, unterbrach ihn die andere Frau, das stimmt nicht. Mein Sohn lebt und deiner ist tot. Falsch, schrie die erste sie an. Ich sage die Wahrheit, dein Sohn ist tot und meiner lebt. So zankten sie vor dem König. Da sagte Salomo, ihr streitet euch also darum, wem das lebendige Kind gehört. Beide sagt ihr, der Junge, der lebt, gehört mir, der Tote ist deiner. Dann befahl er, bringt mir ein Schwert. Als man die Waffe gebracht hatte, gab Salomo den Befehl, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte. Als die wirkliche Mutter des Jungen das hörte, brach es ihr schier das Herz und sie bat den König, bitte, Herr, töte das Kind nicht. Ich flehe euch an, lieber soll sie es bekommen. Die andere aber sagte, doch, doch, zerschneidet es nur, es soll weder mir noch dir gehören. Da befahl der König, tötet den Säugling nicht, sondern gebt ihn der Frau, die ihm um jeden Preis am Leben erhalten will, denn sie ist die Mutter. Bald wusste man in ganz Israel, wie weise König Salomo geurteilt hatte, und alle hatten große Ehrfurcht vor ihm, denn sie merkten, dass Gott ihm ganz besonders mit Weisheit beschenkt hatte, um gerechte Urteile fällen zu können. Was für eine gewaltige Geschichte, das ist aus der Bibel, 1. Könige 3, 16 bis 28. Eine gewaltige, eine bewegende und aber auch eine verstörende Geschichte. Der König, der dieses Kind wie ein Stück Kuchen teilen lassen will. Eine menschlich schier auswegslose Situation. Aussage gegen Aussage, keine Zeugen, noch keine Möglichkeit in der Gerichtsmedizin das zu untersuchen. Was machst du da? Was macht der König Salomo in dieser Situation? Er kann ja nicht einfach kein Urteil fällen. Er ist dafür verantwortlich, etwas zu sagen. Ja, schwierig. Kommt Zeit, kommt Rat. Was sagt der König Salomo in dieser Situation? Wie konnte er eine Lösung in dieser Situation finden? Und um das rauszufinden, müssen wir in dem Text an den Anfang gehen. Weil was die Leute herausgefunden haben, ist, dieser Mann hat offensichtlich eine große Weisheit. Wenn wir an den Anfang des Königbuches gehen, Kapitel 3, Vers 5, dort lesen wir, über Nacht blieb er, also Salomo, in Gibeon. Da erschien ihm der Herr im Traum. Er bitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Tönt fast wie diese Witze mit der Fee, die kommt und drei Wünsche zur Verfügung stellt. Und Salomo hat dann Folgendes gesagt. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren. Und darauf geschah Folgendes, Vers 10. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott: Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein will. Sorry für dich. Weisheit, Weisheit ist hier der Schlüssel, warum Salomo so in dieser Situation reagieren konnte. Was für eine Geschichte. Gott hat diesen Salomo mit Weisheit ausgestattet, dass er diese Situation durchblicken konnte. Wer kennt diese Situationen auch in seinem Leben, wo wir nicht mehr weiterkommen mit unserem Verstand, mit unseren Überlegungen, unseren Theorien, unseren Vorstellungen und Erfahrungen? Wer kennt diese Situationen, die scheinbar aussichtslos sind? Was es hier braucht, ist Weisheit. Herzlich willkommen im Thema dieser Serie. Salomo wurde mit dieser unglaublichen Weisheit ausgestattet und er hat, wie wir dann lesen im Kapitel 5, 9 bis 12, da heißt es: Gott schenkte Salomo große Weisheit, einen scharfen Verstand und ein unvorstellbar breites Wissen. Weisheit und Wissen. Ja, Salomo übertraf mit seiner Weisheit sowohl die Gelehrten aus dem Osten als auch die Ägypter. Er war weiser als alle Menschen, sogar als Ethan, der Ezrachiter, als Heman, Kalkol und Darda. Darda, sogar als Darda. Sagt euch nichts? Ja, mir auch nicht. Die Söhne von Mahol. Man kannte seinen Namen bei allen Nachbarnvölkern. So berühmt war er. Er verfasste 3000 Lieder und dichtete 1005, Sprichwörter und dichtete 1005 Lieder. Einige dieser Gedichte, dieser Sprichwörter sind in das Buch der Sprüche eingegangen. Von dem weisesten Mann, der jemals auf dieser Welt gelebt hat. In den nächsten 10 Wochen wollen wir in dieses Buch eintauchen. Heute mache ich den Einstieg in das Buch mit der Eröffnung der ersten 7 Verse. Ich möchte zum Anfang etwas über den Aufbau des Buches sagen. Ihr findet auf Church Tools das Unterrichtsskript. Dort habt ihr eine Übersichtsgliederung, wie das Buch aufgebaut ist. Ihr findet dort auch Literaturhinweise. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich von meiner Seite einladen fürs Bible College. Es ist eine Vorlesung, die ich dort halten durfte und ist wirklich eine super Sache. Und an dieser Stelle einfach mal herzlichen Dank an Hans Rudi, der wirklich seit langer Zeit mit großem Einsatz und Leidenschaft dieses College leitet und viel Zeit investiert. Er wird später dann noch etwas dazu sagen. Das Buch der Sprüche ist in 7 Teile aufgebaut. Und für uns ist im Moment nur Folgendes wichtig, dass wir mehrere Autoren haben. Wir haben Salomo, wir haben auch die Weisen, wir haben Agur und Lemuel. Und wichtig ist für uns heute auch noch ganz kurz zu wissen, dass die Sprüche verschieden gestaltet sind. Wir haben große Teile ab Kapitel 10, das sind diese kurzen, prägnanten Sprüche. Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Diese kurzen, prägnanten Sprüche, die wir kennen. Und dann gibt es aber auch Teile, gerade der Anfang, in den wir einsteigen, das sind nicht diese kurzen Sprüche, sondern sind zum Teil lange Redeeinheiten, wo zum Beispiel ein Vater mit seinem Sohn spricht und ihn dazu einlädt, auf seine Weisung und seine Weisheit zu hören. Und ich möchte nun einsteigen mit den ersten 7 Versen, Sprüche 1, 1 bis 7. Ich lese aus Luther 84. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. dass sie Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. So beginnt dieses Buch und auch unsere Serie heute mit diesem ersten Satz. Ich lese nochmals auf, als Hoffnung für alle. In diesem Buch sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Und so wird am Anfang, gleich zu Beginn dieses Buches, deutlich gemacht, was begegnet uns da in diesem Buch: Sprüche. Sprüche. Wir haben heute gehört, Sprüche klopfen. Wir sehen gleich, dass genau das nicht gemeint ist in diesem Buch. Das hebräische Wort Mishle hat ihre Wurzel, in ihrer Wurzel das, die Bedeutung ähnlich sein. Ähnlich sein. Sprüche sind eigentlich eine Art Gleichnis. Man könnte Sprüche auch mit Gleichnissen übersetzen. Das Buch der Gleichnisse Salomo. Ein Modell, ein Beispiel. Sprüche sind dazu da, dass wir eine Lebenssituation, zum Beispiel jetzt eine Situation von Salomo, vermessen können und das, was wir dann erkannt haben, auf unsere eigene Situation in unserem Leben anwenden können. Sprüche sind eigentlich eine Art Modell. Sie wollen uns ein Vorbild geben. Sprüche und diese ganze Serie ruft uns zu. Erkennst du die Weisheit in diesem Spruch? Kannst du das, was du da erkannt hast, in dein Leben hinein übersetzen? Das ist es, worum es in diesem Sprüchebuch heute geht. Und das sagt uns zu Beginn auch, was die Sprüche nicht sind. Die Sprüche sind keine, Entschuldigung, Samichlaus-Sprüchli. Keine Phrasen, die du auswendig lernst. Und ich hoffe, niemand lernt jetzt einfach diese Sprüche in dieser Serie auswendig. Solche Sprüche, die wir auswendig lernen und dann in den passendsten und manchmal auch unpassendsten Momenten dann einfach so einen Spruch von uns geben. So, ja, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Aller Anfang ist schwer. Viele Hände machen ein schnelles Ende. Genau das ist nicht das, was wir wollen. Und ist auch nicht der Sinn von diesem Sprüchebuch. Sprüche sind eine Art Modell. Verstehst du, was hier steht, und kannst du das auf dein Leben übertragen? Und das braucht Weisheit. Und in Sprüche 1-2 lesen wir dann, dass es genau um das auch geht. Gott will uns Weisheit lernen und lehren. Wir lesen nämlich dann im Vers 2, die Sprüche, die sind dazu da, um Weisheit zu lernen und Zucht. Und Weisheit ist das, worum es in diesen Sprüchen geht. Dass wir diese Weisheit in diesen Sprüchen erkennen. Kovacs hat Folgendes geschrieben und das wirklich auf den Punkt gebracht. Der weise Mensch reagiert auf das Leben nicht durch auswendig gelernte Anwendungen und Formeln auf Erfahrungen. Vielmehr besitzt er die Fähigkeit, jede Situation zu verstehen und das Sprichwort geschickt und erfolgreicherweise anzuwenden. Um das geht es im Buch der Sprüche. Um Weisheit. Wir brauchen diese Weisheit, die in das Leben, in den Alltag reingebracht wird. Und wie wichtig Weisheit ist, werden wir nun in drei Dimensionen erkennen. Und ich hoffe, dass diese Predigt auch dich wirklich begeistert. Mich hat diese Vorbereitung wirklich auch in gewisser Maßen durchgeschüttelt, weil wir nochmals oder vielleicht sogar wirklich so das erste Mal in neuer Dimension deutlich wurde, wie wichtig und much entscheidend Weisheit ist. Weisheit ist ein absoluter Gamechanger. Denke an die Situation von Salomo. Diese Situation konnte er nur mit der Weisheit Gottes lösen. Und so ist mein erster Punkt heute. Situationen zu verstehen braucht Weisheit. Ich habe hier so einen Kleber, vielleicht kennt ihr diese Stickereien. Wenn du das anschaust auf der falschen Seite, dann siehst du Geknöpfe, du kommst nicht raus, was soll das? Ein Riesendurcheinander. Und so war diese Situation mit Salomo auch. Zuerst war da nicht viel zu erkennen. Aussage gegen Aussage, totes Kind, lebendiges Kind, keine Zeugen. Die sagt das, da Emotionen, da Emotionen. Salomo brauchte Weisheit, um diese Situation zu verstehen. Weisheit, nicht noch mehr Details. Wayne Grudem, ein amerikanischer Theologe, hat das wunderschön auf den Punkt gebracht. Oft benötigen wir dann nicht mehr Detail, sondern mehr Einsicht in die Details, die uns bereits zur Verfügung stehen. Es geht also nicht darum, dass wir einfach mehr wissen, mehr in Erfahrung bringen, sondern Weisheit hat damit zu tun, dass wir die Komplexität verstehen. Dass wir durch das Offensichtliche hindurchsehen, dass wir das sehen, was wir auf den ersten Blick nicht sehen, dass wir erkennen, was steckt hier wirklich dahinter. In Situationen, wo alles Wissen in dieser Welt nichts mehr nützt. Und das so zu verstehen, hat mich einmal mehr nochmals beschämt, weil ich merken musste, dass ich so oft den Hang in mir habe, Dinge aus eigener Kraft anpacken zu wollen. Ich stehe oft in Gefahr, in meinem Arbeiten auch als Pastor, einfach auf mein erlerntes Wissen zurückzugreifen. Auf Theorien, die ich gelernt habe. Ich weiß, ja, man kann das so und da und so machen. Aber ich bin auch schon in Situationen gekommen, da hat mir das Wissen nichts gebracht, weil ich gemerkt habe, dass die Situation ist so komplex. Ich sehe da nicht durch. Ich weiß nicht, was ist hier wirklich dran. Und um diese Situationen zu verstehen, und deshalb hat mich das auch so bewegt, brauchen wir Weisheit. Ich habe gemerkt, ich brauche noch so viel mehr Weisheit. Und das hat mit Demut und Vertrauen zu tun. Demut, weil wir sagen und bekennen, Gott, ich kann es nicht selber aus mir heraus. Ich sehe diese Situation, diese Knöpfe und für mich unerklärbar, keine Chance auf Besserung in dieser Situation. Aber du siehst es mehr. Du siehst die andere Seite von diesem Geknüpften. Du siehst, was ist wirklich hinter dieser Sache. Bessi, Region, ich lade ganz herzlich ein, für Jungs ist so etwas Cooles. Danke für alle, die ihr Jungschar macht. Wenn ihr eure Kinder noch nicht in die Jungschar geschickt habt, macht das sofort, Ende der Werbung. Gott sieht die Dinge, die wir nicht sehen. Und das hat mit Demut zu tun auch und Vertrauen. Einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, Gott, ich brauche jetzt Hilfe. Nur du kannst sehen, was in dieser Situation wirklich abgeht. Ellen White hat Folgendes geschrieben. Gott wird Großes an denen tun, die ihm vertrauen. Der Grund, weshalb sein Volk, das ihn bekennt, keine größere Kraft besitzt, liegt darin, dass es so viel auf die eigene Klugheit baut. Und dem Herrn keine Gelegenheit gibt, seine Macht zu ihren Gunsten zu offenbaren. Er will seinen gläubigen Kindern in allen schwierigen Lagen helfen, wenn sie nur ihr volles Vertrauen auf ihn setzen und ihm treu gehorchen. Ich habe mich total wiedererkannt in dieser Situation, dass wenn Dinge nicht funktionieren, wenn man ansteht und nicht weiter weiß, ich bin so versucht und vielleicht geht es dir auch so, mit deiner menschlichen Weisheit, mit deinem Können, irgendwie diese Situation zu lösen. Und was es braucht, ist in diesem Moment einen Schritt zurück in demütigem Vertrauen auf Gott, um seine Hilfe zu bitten, seine Weisheit zu erbeten. Ich habe nochmal so ein kerniges Zitat von Eckhard Schnabel, einem deutschen Theologen. Wenn Missionare und Pfarrer, Evangelisten und Hauskreisleiter sich auf formale Kriterien, Normen und Konstruktionen zeitgenössischer Kommunikationsstrategien, ihr merkt, das ist ein Theologe, verlassen, angefangen von einem möglichst cleveren Vortrag, geistreichen Meditationen, technologisch hochgerüsteten PowerPoint-Demonstrationen und Videoclips, bis hin zu Tanzeinlagen und Klangteppichen, sehr schön, die mit mehr oder wenig großer Lautstärke über die Zuhörer ausgebreitet werden, um Stimmung zu erzeugen, anstatt konkret und konsequent mit dem Wirken Gottes zu rechnen, dann setzen sie sich dem Urteil des Apostel Paulus aus, den Glauben auf menschliche Weisheit bauen zu wollen. Es ist eine Herausforderung heute Morgen mit diesem Sprüchebuch, nicht auf unsere Weisheit uns zu verlassen, auf unser Wissen, solche Situationen zurechtzubeugen. Irgendwie, wir müssen, und ich bete und hoffe, dass wir zu dieser Demut kommen, unserem inneren Bestreben zu widerstehen, unsere Hilflosigkeit durch eigene Anstrengung zu überbrücken. Meine Frage ist heute Morgen an dich, in welcher herausfordernder Alltagssituation stehst du gerade? Gibt es Situationen auch in deinem Leben, wo du merkst, irgendwie, ich blicke nicht durch, ich check nicht, was jetzt gerade abgeht, was muss ich jetzt machen? Ein Familienstreit, eine Situation an der Arbeitsstelle, eine Situation in deinem Leben. Dann ist heute Morgen meine Einladung, Gottes Einladung an dich, ihn um Weisheit zu bitten, demütig zu sagen, Gott, schenke du mir Weisheit. Zeige mir, wie du die Sache siehst. Weisheit brauchen wir also, um Situationen zu erkennen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen auch Weisheit, um die Heilige Schrift zu verstehen. Gott hat nicht nur die Schöpfung und alle Situationen, in der wir drin sind, auch zugelassen und die Schöpfung geschaffen, sondern er hat auch das Wort Gottes geschaffen. Wir lesen in 2. Timotheus 3, 16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld zu erkennen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Die Bibel ist nicht ein Menschenwort, durch menschliche Klugheit geschrieben. Die Bibel ist Offenbarung von Gott. Hier hat er seine Weisheit hineingelegt, in die ganze Schrift und auch in die Sprüche. Es gibt im Psalm 34, Vers 9 diesen Vers, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Die Bibel ist etwas Geniales, ist eigentlich, man könnte vergleichen, wie mit Essen. Die Bibel ist ein reich gedeckter Tisch, der da ist, der für uns bereit ist. Und wir können dorthin gehen und Gottes Weisheit begegnen. Manche Menschen kommen nie an diesen Tisch. Die sagen, ich brauche das nicht. Dann gibt es aber auch Menschen, die kommen nur ganz kurz an diesen Tisch, snacken kurz etwas, so ein Tagesvers, Wort zum Tag, und dann gehen sie wieder weg. So ein Häppchen, so diese einfachen Verse, die uns gut tun, die uns erbauen, das ist wichtig. Es gibt aber auch in der Bibel andere Teile. Andere Teile der Bibel sind herausfordernd. Die sind nicht so diese Häppchen, die man eben schnell so beim Vorbeigehen, so Bibel to go, einfach mitnehmen kann. Die sind schon anspruchsvoller, die gleichen eher einem reich gedeckten Tisch. Da braucht es Zeit, da muss man sich hinsetzen und essen. Um die Weisheit in solchen schwierigen Stellen rauszubekommen, da muss man wirklich manchmal kauen. Und wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, um zu kauen, dann kann man diese Weisheit nicht wirklich aufnehmen und sie geht einfach wieder weg. Grudem schreibt, ein amerikanischer Theologe, wir müssen daher eingestehen, dass nicht alle Teile der Bibel leicht verstanden werden können. Die Bibel ist ein Buffet. Es gibt Dinge, die sind sehr einfach zu verstehen, das ist wichtig. Das geht super gut rein. Und da gibt es Dinge, die sind wirklich herausfordernd. Hast auch du solche Stellen, die dich herausfordern, die dich vielleicht überfordern, sagst, da blicke ich nicht durch, ich verstehe nicht, was diese Stelle bedeutet. Herzlich willkommen im Buch der Sprüche. Warum ist das so? Warum gibt es solche schwer verständlichen Teile in der Bibel, solche Gleichnisse, zu denen die Sprüche ja gehören? Ich habe gesagt, Sprüche sind Gleichnisse. Und auch Jesus hat ganz viel in Gleichnissen gesprochen. Warum? Lesen wir in Matthäus 13, 10 bis 17. Später kamen seine Jünger und fragten ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu Leuten redest? Zwischen der Zeile könntest du nicht etwas verständlicher sprechen, etwas einfachere Worte verwenden? Jesus antwortete: Euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen, den anderen sind sie verborgen. Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, das er hat, noch genommen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und hören und begreifen doch nicht. Ja, Jesus, aber daran erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nichts verstehen, sehen und doch nichts erkennen, denn das Herz des Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und jetzt kommt's, sie verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Ich versichere euch, viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen leben, hätten gern gesehen, was ihr seht und gehört, was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da. Wow. Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Er spricht manchmal in Gleichnissen zu seiner Zeit. Es gibt manche Teile in der Bibel, zum Beispiel die Sprüche, die Weisheitsliteratur. Die sind schwieriger. Und die haben damit zu tun, dass es auch zu einer gewissen Entscheidung kommt. Um diese Stellen zu verstehen, das möchte ich jetzt einfach ganz bewusst noch sagen, das ist keine Frage der Intelligenz. Es geht nicht darum, dass du nur ab einem gewissen Bildungsstand diese schwierigen Stellen verstehen kannst. Die einfachsten Menschen können mehr Weisheit von Gott in diesen Stellen erkennen als die studiertesten Professoren. Diese Weisheit zu verstehen in diesen schwierigen Stellen ist keine Frage der Intelligenz, sondern der Tischgemeinschaft. Ich bin überzeugt, dass Jesus uns durch die Gleichnisse, durch die Sprüche dazu auffordern will, einladen will, sich hinzusetzen, an diesen Tisch, uns Zeit zu nehmen, diese Stellen zu studieren. Es ist ein anspruchsvolles, aber nahrhaftes Gericht. Wir müssen uns hinsetzen und diese Zeit uns nehmen. Das Essen ist hier, aber es braucht diese Zeit, gut zu kauen, sich wirklich bewusst zu ernähren. Und dieses Hinsetzen, dieses sich Zeit nehmen, genug Zeit auch zu kauen, zu verwenden, das ist es, was es ausmacht, ob wir die Weisheit in diesen Stellen verstehen oder nicht. Ich denke, das ist eine der Absichten von Jesus Christus mit Gleichnissen, dass wir uns hinsetzen. Nur wer sich hinsetzt und sich Zeit nimmt, kann diese Kost wirklich verarbeiten. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Die Menschen, die nämlich nur ihren kurzen Hunger stillen wollen, die einfach so schnell kommen und etwas snacken und dann wieder weggehen, die verpassen das, was an ihnen passiert, wenn sie wirklich hinsetzen. Und man hinsetzen kann man sich nicht einfach so. Dieses Hinsetzen, wie wir sehen werden, hat eben genau viel damit zu tun, dass wir uns demütigen vor Gott und sagen, boah, ich weiß es nicht, ich verstehe dein Wort nicht, aber ich setze mich jetzt hin. Schenke du mir Einsicht, ich will darüber nachsinnen, lehre du mich. Du hast dieses Essen vorbereitet, ich bin da, hilf mir, das wirklich zu verstehen. Wer zu stolz ist, sich von Gott zu belehren lassen, der sitzt nicht hin. Das ist mehr so ein Snacker-Typ. Meine Frage ist, bist du ein Snacker oder ein Feinschmecker? Wie ist dein Bibelstudium? Bist du ein Snacker, mal hier und dort ein Vers, da eine Ermutigung für mich, ein gutes Wort zum Tag? Ist alles wichtig, das ist nicht schlecht, ich habe auch gern Chips, aber ist auf die Länge eine ungesunde Ernährung. Bist du ein Snacker oder ein Feinschmecker? Nimmst du dir Zeit, länger über ein Wort Gottes nachzudenken, richtig zu kauen, geduldig zu kauen, bis du es verdauen kannst, bis die Weisheit erkannt wurde von dir, dir von Gott geschenkt wurde. Kaue, damit du wirklich diese Weisheit nicht unverdaut wieder von dir gibst. Wir brauchen also wirklich Weisheit, um die Weisheit in diesen Sprüchen zu erkennen. Und jetzt kommt das Dritte. Wir haben gesehen, wir brauchen Weisheit, um Situationen in unserem Leben zu verstehen. Wir brauchen Weisheit, um die Heilige Schrift zu verstehen. Und jetzt kommt die Kür. Jetzt müssen wir es schaffen, dass wir diese Weisheit, die wir in dieser Schrift erkannt haben, in diesen Sprichworten, auf unser Leben, in unsere Situation übertragen können. Und um das geht es in dieser Serie. Sprüche sind Gleichnisse. Ich lese nochmals das Zitat von Kovacs. Der weise Mensch reagierte auf das Leben nicht durch auswendig gelernte Anwendungen und Formeln auf Erfahrungen. Vielmehr besitzt er die Fähigkeit, jede Situation zu verstehen und das Sprichwort auf geschickte und erfolgreiche Weise anzuwenden. Das Thema hat mich wirklich durchgeschüttelt in der Vorbereitung. Ich brauche Weisheit von Gott, um Situationen in meinem Leben zu verstehen, um die Heilige Schrift zu verstehen und um die Verbindung zwischen dem Wort Gottes und meiner Alltagssituation zu schaffen. Ich habe das in dieser Grafik nochmals aufgezeichnet. All dies hat mit Weisheit zu tun, die Situation zu verstehen, zu erkennen, was geht hier wirklich ab. Braucht Weisheit. Es braucht Weisheit, die Schrift Gottes zu erkennen, und dann braucht es Weisheit, das erkannte Prinzip auf den Alltag anzuwenden. Das ist genau das, was Paulus in Römer Kapitel 12 schreibt, dass wir das Wort Gottes studieren müssen, damit wir fähig werden, gute, weise Entscheidungen zu treffen. Wir sind so auf Gott angewiesen, und in diesem Sinne hat mich das wirklich nochmals bewegt. Es ist nicht menschliche Klugheit, sondern göttliche Weisheit, die den Unterschied macht, ob wir wirklich Situationen erkennen, ob wir wirklich die Bibel verstehen und ob wir wirklich den Transfer von der Bibel in den Alltag schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann geht so viel vom Wirken Gottes verloren. Es macht einen Unterschied, ob wir diese Weisheit haben oder nicht. In diesem Sinne freue ich mich für alle Täuflinge, dass ihr diese Message so am Anfang von eurem Nachfolgeweg mit auf den Weg bekommt. Sucht und bittet, wie Salomo, nach dieser Weisheit Gottes. Wir hatten ja vor 3/4 Jahren Professor Gerhard Meyer hier, und er hat uns hineingenommen auch in die Offenbarung. Und es gibt diese Stelle dort im Kapitel 13 mit dem Antichristen und dieser Zahl 666. Und was hier in diesem Kapitel 13 steht, dass die Kirche die Weisheit Gottes braucht, um die Zahl zu verstehen. Und das wurde mir auch nochmals bewusst in dieser ganzen Serie Offenbarung oder hinsichtlich dieser Serie. Wir brauchen die Weisheit Gottes, um die Zeichen der Zeit zu verstehen, um zu verstehen, wo sind wir in diesem ganzen Geschehen, was hat dies zu bedeuten, was hat das zu bedeuten, was hat das zu bedeuten. Wir sind komplett abhängig von Jesus Christus und der Weisheit, die er uns schenkt. Lasst uns nicht auf unseren eigenen Verstand uns verlassen. Doch wie bekommen wir diese Weisheit? Und die Antwort folgt im letzten Vers dieser heutigen Predigt, am Ende dieser Einleitung in dieses Sprüchebuch. Ich lese nochmals den Vers 7 aus der Hoffnung für alle. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Martin Luther spricht, die Furcht des Herrn ist die Anfang der Erkenntnis. Wir brauchen diese Furcht des Herrn. Und was ist damit gemeint? Wie kommen wir zu der Weisheit, die wir brauchen, um Situationen zu verstehen, die Bibel zu verstehen und diese Verbindung herzustellen? Wie kommen wir dazu? Die Furcht des Herrn. Und was ist damit gemeint? Die Furcht des Herrn ist ein man kann das austauschen, dieses Wort, mit der Offenbarung Gottes. Die Furcht des Herrn könnte man auch übersetzen mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz Gottes, mit der Heiligen Schrift. Das wird deutlich in diesem Vers. Wenn wir die Bibel studieren, dann werden wir zu Erkenntnis und Weisheit kommen. Weil es eben nicht unsere Weisheit ist, die wir brauchen, sondern Gottes Weisheit, der diese Welt, diese Schöpfung und alle Moral mit seiner Weisheit geschaffen hat. Und wenn wir das erkennen wollen, dann müssen wir, kommen wir nicht drum herum, das Wort Gottes zu studieren. Aber die Furcht des Herrn hat auch eine emotionale Komponente. Meint wirklich diese Gefühle der Ehrfurcht, der Stille, der Ruhe. Das Entscheidende ist, und so kommen wir zu dieser Weisheit, wenn wir in dieser Furcht des Herrn, in diese Stille kommen, in diese Ruhe kommen und uns wirklich hinsetzen und sagen, hier bin ich, Gott, rede du zu mir durch diese Stellen, offenbare du mir deine Weisheit in diesen Stellen. Ich bin am Ende mit meiner Weisheit, mit meiner menschlichen Erkenntnis. Komm und offenbare du deine Weisheit in dieser Schrift. Furcht des Herrn bedeutet, dass wir uns hinsetzen, stille werden, sagen, deine Weisheit ist größer als meine Weisheit. Komm, sprich du zu mir, weise mich. Und das ist die Voraussetzung. Wenn wir das nicht haben, dann bleiben wir stehen und sagen, ich muss mir gar nichts sagen lassen. Ich habe meinen Verstand. Und in diesem Sinne möchte ich euch am Anfang dieser Serie mit diesen ersten Versen dazu einladen, euch Gott in Ehrfurcht zu nähern, seinem Wort, und lade euch dazu ein, mit uns zusammen in den nächsten 10 Wochen uns den Sprüchen zu nähern. Und ich möchte zum Schluss beten, dass wir wirklich in diesen nächsten Wochen die Weisheit Gottes in diesen Sprüchen erkennen, verstehen, um was geht es. Ich möchte beten, dass er uns auch hilft, Situationen in unserem Alltag zu verstehen. Du kannst in diesem Gebet auch gleich deine Situation, die du hast in deinem Alltag, wo du nicht durchblickst, Gott hinlegen. Ich möchte auch dafür beten, dass Gott dir Weisheit gibt, Erkenntnis gibt in diese Situation hinein. Und ich möchte beten, dass durch diese Serie, durch diese nächsten Wochen und auch dein Bibelstudium, dass du die Fähigkeit bekommst, die Weisheit bekommst, Dinge, die du erkennst, in Situationen in deinem Alltag anzuwenden. Jesus Christus, wir stehen heute Morgen hier, wir sind heute Morgen auch mit dem Bekenntnis, wir können es nicht. Es liegt nicht an unserem Verstand, an unserem Wissen. Mit unserem Verstand und all dem, was wir uns erarbeitet haben, werden wir immer wieder anstehen. Wir beten, dass du uns in dieser Serie, heute, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen, deine göttliche Weisheit schenkst. Wir beten, dass du uns zunächst erfüllst mit dieser Furcht des Herrn, dass wir innerlich uns aufmachen an diesen Tisch, dass wir nicht snacken, sondern dass wir solche Feinschmecker werden in den nächsten Wochen, dass wir den Hunger bekommen, uns hinzusetzen und wirklich zu studieren, zu einfach in deinem Wort zu forschen, besonders in diesen Sprüchen. Und ich bete, dass du uns Weisheit schenkst über das Buch der Sprüche. Dass wir diese Verse, die wir hören werden, diese Themen, die in diesen Sprüchen vorkommen, dass wir darin deine göttliche Weisheit erkennen, deine Ordnung erkennen. Und ich bete, dass du auch in dieser Zeit uns Weisheit gibst in Situationen. Du siehst diese Situationen, die wir dir einfach auch jetzt hinlegen, Situationen, wo wir nicht weiterkommen, wo wir nicht wissen, was ist zu tun, wo wir nur die Knöpfe hinten sehen, das Durcheinander. Du siehst Jesus Christus die Vorderseite. Du siehst deinen Plan, deine Sicht. Und ich bitte, dass du Weisheit gibst, uns diese Situationen zu erkennen, zu verstehen, was geht hier ab. Was ist der Game Changer, wie bei Salomo, die eine Idee, die eine Frage, die eine Tat, die alles verändert. Danke, dass du uns diese Situationen zu verstehen schenkst. Und ich bete, dass durch diese Serie wir auch befähigt werden, die Weisheit bekommen, Erkanntes in den Sprüchen anzuwenden auf unseren Alltag. Jesus, dass es nicht tote Theorie bleibt, dass es nicht einfach eine gute Serie war, sondern dass wir wirklich an Weisheit und Erkenntnis zunehmen dürfen. Dass deine Weisheit unsere Situationen verändert und die Menschen, wie bei Salomo, über die Weisheit Gottes staunen dürfen, die offenbar wurde in unseren Situationen. Jesus, so lege ich dir einfach uns als Gemeinde und diese Serie hin. Danke, dass du dich verherrlichst in den nächsten Wochen. Amen.